Die israelische Wissenschaftlerin Hagit Kaiser, die spricht von einer digitalen Mauer, die in Jerusalem einen recht großen Raum um den Tempelberg begrenzt, also den Luftraum eigentlich tatsächlich begrenzt. Und diese Mauer, die ist nicht sichtbar, zeigt sich dann aber zum Beispiel, wenn man versucht, so ein fliegendes Objekt wie eine Drohne da reinfliegen zu lassen, weil die automatisch so programmiert sind, dass sie am Rande dieser Mauer aufgehalten werden. Das ist jetzt ein Beispiel für eine sehr moderne politische Mauer im übertragenen Sinne vielleicht auch nur noch. Wenn man ganz weit zurückblickt in die Ursprünge sozusagen, gibt es da was, wo man sagen kann, das wird so als die früheste oder die frühesten Mauern gehandelt?
Ja, also die frühesten Mauern sind eigentlich so Jäger- oder Fangmauern. Also da war der Mensch damals noch gar nicht sesshaft und hat aber Steine, Geröll, alles Mögliche mir aufgeschichtet, um irgendwie Tiere in entweder Abgründe zu jagen, also um sie dann hinterher zu verwerten oder sie halt eben einzufangen. Also man hat sozusagen ja diese Fluchtmauern, an denen die Tiere dann irgendwie bei einer Treibjagd entlang ja bewegt haben, gebaut. Also die frühesten Mauern waren dann erstmal ja auch keine Prothesen zur Freiheit, sondern eher zum ja Töten oder zum Einfärchen.
Also quasi auch Mauern, die etwas einschließen, dann genau. Aber auch Mauern, die so von Stadt oder Haus oder Dörfern für öffentliche Orte eigentlich geschaffen wurden, wenn ich das richtig verstanden habe, die so ganz frühe archäologische Funde sind.
Genau, also neben natürlich Hütten oder auch Höhlen, die ja auch schon natürlich keine selbstgezimmerten oder selbst aufgeschichteten Mauern sind, gibt es dann sehr frühe Mauern, zum Beispiel in dem heutigen türkischen Ort Göbeli Tepe. Das hat man sehr lange als ja so die erste Stadt irgendwie interpretiert, bis man herausfand, dass es eigentlich eher wahrscheinlich irgendeine Art von Kultzentrum und einem Tempel war. Ist halt ungefähr 9000 Jahre alt, wenn ich jetzt mich recht entsinne, und war wohl ein Ort der Zusammenkunft, in dem Menschen ganz frühe Mauern aufgeschichtet haben, um sich eben zu irgendeiner Art von kultischen, religiösen Ritual zusammenzufinden und dabei nebenbei so die Technik der Sesshaftigkeit nicht erfunden, aber gefunden haben für sich. Also dieses, sie mussten sich organisieren, sie sind für mehrere Wochen und Monate dort unterwegs, nicht unterwegs waren, sondern in einem Ort waren und eben nicht mehr unterwegs waren als Jäger und Sammler und haben dabei eben sowas wie ja Tierhaltung und vielleicht auch die Pflanzendomestizierung dabei erlernt. Also es ist eine sehr, sehr frühe Mauer. Die frühen Stadtmauern kamen dann so ein paar tausend Jahre später, also so Uruk und andere Städte.
Wenn wir da gerade bei der Religion sind, dann finde ich auch spannend, dass das christliche und das muslimische Paradies in vielen Darstellungen so ein Paradies ist, das von Mauern eingerahmt ist. Wie passt denn so eine Mauer in ein Paradies, in dem es doch eigentlich Friede geben sollte und keinen Schutz oder auch in den Erzählungen Friede gibt und keinen Schutz vor Feinden nötig ist?
Also das Wort Frieden passt ja schon sehr gut, weil das Wort Frieden sich auch von dem Wort Einfriedung halt ja ableitet. Also ich habe mich nicht nur mit Mauern beschäftigt, sondern allem, was irgendwie eingrenzt und ausgrenzt, also auch Wälle und Zäune. Scheinbar war so ein Frieden immer nur doch wieder als abgeschotteter Bereich ja vorstellbar. Also wenn wir uns das Paradies auch als Garten anschauen, ist der Garten auch nur dann als Natur, die irgendwie eben friedlich, harmonisch ist, vorstellbar, dass sie eben umfriedet, also eingezäunt ist. Also die früheste Gartendarstellung, die man so kennt, ist aus dem sumerischen Herrschaftsbereich und ist eben auch einfach eine Darstellung von einer Pflanze, also einem Baum wahrscheinlich, der irgendwie mit einer Mauer, also einer dreieckigen Mauer umzäunt ist. Und das hat sich scheinbar in diesen frühen Kulturen oder früheren Kulturen dann eben auch in das Christentum und den Islam hineinhalten. Zumal es im Christentum dann ja noch diese Überlagerung gibt, dass das Paradies, was wir uns dann nicht mit Adam und Eva mehr vorstellen sollen müssten, sondern mit dem himmlischen Jerusalem, was dann kommt, ja sowieso als Stadt dann irgendwie gedacht wurde. Und Stadt war in den Vorstellungen dann immer auch irgendwas Ummauertes.
Also vielleicht auch in dem kleinen Rahmen, was früher irgendwie normaler war, dass man sich in Städten eingemauert hat. Und wenn wir gerade nochmal bei den früheren oder frühen Mauern sind, was ja trotzdem, also wir sprechen über einen super großen Zeitraum gerade.
Genau, das sind alles, was man so generalisierende Aussagen, jetzt keine Details sagen, die ich Sache hier sage, keine Frage.
Ja, allerdings würde ich gerne trotzdem auf den Limes zu sprechen kommen. Da schreiben Sie in Ihrem Buch Welt aus Mauern, ja, dass der Limes eher so eine Befestigung von innerer Stabilität bewirkt hat, als eigentlich dem Abweisen von Angriffen gedient hat. Wie lässt sich denn das erklären?
Na, also der Limes hat natürlich auch irgendeine Art von Verteidigungszweck sicherlich gehabt, aber eben nicht in erster Linie. Also erstmal muss man verstehen, dass die Römer, also das Römische Reich eigentlich als grenzenlos dachten. Also es ist nicht so, die moderne Vorstellung, die so seit dem 18. Jahrhundert oder sowas, der dann aufkam mit, es gibt hier diese eine feste Grenzmarkierung, die am besten noch auf einer Karte markiert ist und die darf keiner überschreiten, sondern man hat in der Antike wie auch im Mittelalter eher in Rändern und Säumen und so weiter gedacht, in Zonen. Also dieser Limes war sozusagen keine komplett feste Demarkationslinie, sondern diente so ein bisschen eher als Zoll- und Warenkontrolle. Und also als Zollkontrolle, indem man natürlich auch als Menschenkontrolle, also eher so eine Art Schengen-Raum, aber nicht als ein Bollwerk der Abwehr. Das sieht man auch daran, dass gerade an eher unzugänglichen Stellen des Limes, der sehr unschön einfach ganz grobschlächtig aus Holz gezimmert war und gar nicht so groß ausgebaut war, aber gerade dann an den großen Zufahrtswegen war dann auf einmal repräsentative Tore und da hat man auch Schmuckelemente angebracht. Also er hatte sozusagen auch andere Funktionen und gerade nicht diese Idee, dass er das Bollwerk gegen die Germanen war. Und das ist eher so eine 19. Jahrhundert-Vorstellung, die gerade auch aus der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft kommt, die natürlich die Germanen als die großen Krieger erträumt haben und mussten deswegen sozusagen den Römern das andichten, dass diese Limes halt ein riesen Bollwerk sein musste, weil die Germanen ja so ach so gefürchtete Recken waren. Das ist sozusagen eine tradierte Vorstellung, die bis heute sich hält, wenn Leute wie Gauland oder Co. dann eben auf einmal sich so ein Limes wieder herbeschwören wollen, um in Anführungszeichen Flüchtlingsströme einzugrenzen oder abzuwehren. Also das ist irgendwie eine gefährlich romantische Vorstellung.
Eine Vorstellung auch, in der die Mauer zum Symbol gemacht wird, zum Symbol von einem Schutzwall, der irgendwie sowohl die in diesem Schutzwall leben, beschützt, als auch nach außen hin abschreckend wirkt. Und nicht nur die Mauer an sich wirkt, also sondern das Narrativ auch, das um die Mauer gesponnen wird. Dafür finde ich ein sehr spannendes Beispiel, wenn es um die chinesische Mauer geht, also die große Mauer, wie sie in China genannt wird. Die hat ja nie so als Ganzes bestanden. Die Geschichte, die von der großen Mauer erzählt wird, die wird, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde maßgeblich von Mao Zedong geprägt. Kannst du uns davon mehr erzählen?
Genau, also die Geschichte ist ein bisschen älter, aber interessanterweise erstmal keine chinesische Geschichte, sondern diese, also vielleicht kurz ums zum Reißen, die sogenannte große Mauer oder die chinesische Mauer ist so ein Bollwerk, was so 5000 bis 6000 Kilometer umfasst, ist aber eben kein Einzelbollwerk, sondern sind ganz verschiedene Mauer als Stückchen drin, die alle und auf einmal als Idee dieser großen Mauer gefasst worden sind. Ungefähr 2000 Jahre ist auch die Bauzeit dieser verschiedensten Aspekte, die dann irgendwie einfach als diese Mauer gedacht wurden. Und diese Idee ist lustigerweise auch wieder eine europäische Idee. Also jetzt muss ich lügen, aber ich glaube im 17. Jahrhundert war es ein Jesuitenpfarrer, der zum ersten Mal Teile dieser dann als eigenen Mauer entdeckt hat und hat dann imaginiert, dass es diese Mauer gäbe. Und das haben die Chinesen dann chinesische Politiker dann irgendwann aufgegriffen und es war maßgeblich dann eben Mao Zedong, der so die Mauer dann gedacht hat als Zeichen, die verschiedensten Ethnien Chinas halt zu versöhnen und ja quasi diese Mauer als so ein Früherbe des Kommunismus, Maoismus, als Symbol genommen hat, dass man gemeinsam doch so ein großes Werk vollziehen kann. Und er hat es dann irgendwie geschafft, diese Mauer, also das sind diese typischen kleinen Maueraspekte, die man touristisch halt kennt, also diese paar Bilder oder diese paar Mauernetappen, von denen sich dann später alle möglichen Politiker und so weiter auch haben abbilden lassen, halt so ikonografisch für die Chinesen selber, wie auch für die westliche Welt, als dieses Mauersymbol halt ins kulturelle Gedächtnis hineinzuhieven. Und dann gab es dann irgendwann ziemlich schnell einen Wettlauf, eben auch von westlichen Politikern und dann auch Touristen, sich genau vor diesen paar Mauerstückchen, die dann so Passport-Toto für das ganze Bauwerk galten, halt ablichten zu lassen. Also es gab dann sogar in Deutschland, dass sich Franz Josef Strauß kurz bevor Helmut Schmidt dann auch eine China-Reise antrat, selber nochmal eine kleine politische Reise nach China gemacht hat und hat sich vor ihm, also zeitlich vor ihm, vor dieser Mauer ablichten lassen und dafür einen kleinen Eklat damals gesorgt. Aber das galt halt irgendwie mal dann als en vogue, sich vor diesem Symbol der großen Tat ablichten zu lassen.
Ein Symbol von einer Gemeinschaftsproduktion, wie du es jetzt gerade geschildert hast, so was auch vielleicht dann von unten her gewünscht war, gemeinsam zu bauen und nicht nur von oben entschieden wurde, ihr müsst jetzt diese Mauer bauen und gleichzeitig auch ein Symbol für eine unheimliche Leistung. Wenn man jetzt an Mauern heute denkt und wie von denen gesprochen wird oder wie sie auch begründet werden, große Grenzmauern, die gebaut werden, Grenzwälle, die sollen heute vielleicht viel eher vor Migration schützen als vor Invasionen des Feindes. Aber gleichzeitig bleibt dann, wie man es zum Beispiel bei Trump sieht oder wie auch bei Gauland, der gerade schon erwähnt wurde, bleibt so eine Rhetorik der Invasion und wird aber dann auf Migrierende umgeschrieben. Wenn wir jetzt diese Narrative nehmen, über die ja viel gesprochen wurde schon in letzter Zeit. Inwiefern ähneln diese Narrative heute denen, die über historische Mauern erzählt werden? Vielleicht an einem Beispiel.
Das Wichtige ist auf jeden Fall, dass bei so einer Rhetorik immer das Invasive, das Feindliche natürlich hervorgehoben wird. Also wenn man einfach sagt, das sind Menschen, die haben einfach nichts zu fressen, um es mal plump zu sagen, und suchen halt im Westen, im Norden ihr Heil, dann erklärt das ja nicht viel, dass es unbedingt ein großes Bollwerk braucht. Also brauche ich sozusagen eine Narration, eben Trump massiv mit seinen immer wieder von Invasion gesprochen. Bei AfD und Co. Ist natürlich neben solcher Rhetorik dann auch gern diese, wenn es sozusagen ein bisschen weicher sein soll, wenn wir Stoiber uns angucken, von Flüchtlingslawine zu sprechen oder von Flüchtlingswellen, dann habe ich halt eine Rhetorik, die trotzdem immer schon suggeriert, dass ich ja sowas wie ein Bollwerk, wie ein Damm, wie eine Mauer halt irgendwie brauche, um nicht einfach Menschen da hier reinzulassen. Solche Rhetorik findet man immer wieder in der Geschichte. Also gerade diese Rede von Wellen, die man irgendwie eindämmen muss, das taucht immer wieder einfach auf. Also müssen seit den letzten 200 Jahren ist genau dieser entmenschlichende Faktor, wo man entweder gegen militärisch vorgehen muss oder mit einfach, in Anführungszeichen, einfach mit Mauern, immer wieder so ein Faktor, dass ich auf jeden Fall nicht von individuellen Schicksalen rede, sondern auch das Wort Flüchtlingskrise sagte, dass wir eine Krise hätten, was ja nicht stimmt, sondern die Flüchtlinge oder Geflüchteten haben eine Krise und deswegen kommen sie und nicht wir, in Anführungszeichen, im Westen haben eine Krise. Also das ist einfach diese Sprache, die immer wieder in solchen Momenten auftaucht.
Jetzt hattest du vorhin schon beschrieben, dass der Limes quasi nicht so vorstellbar ist als eine geometrische oder als eine gerade Grenzlinie.
Also der Limes an sich natürlich als Zaun ist eine geometrische Grenze, nur die Vorstellung dahinter ist, dass er nicht genau diese Grenzlinie markiert. Also davon muss man sich lösen. Als Bauwerk ist er natürlich materiell fassbar, klar.
Du beschreibst allerdings in dem Buch auch, dass sich die Vorstellung von so einer Grenze als Linie erst entwickelt hat und eine viel räumlichere Konzeption abgelöst hat. Zum Beispiel gab es da früher auch so ganz große, schwer zu durchdringende Grenzfelder. Kannst du noch mal ein bisschen genauer beschreiben, wie das vonstatten gegangen ist?
Wenn wir in frühere Zeiten hineingehen, also bis zum 17. Jahrhundert, ich rede jetzt wie gesagt erstmal vorwiegend für europäische Gefilde, gab es halt diese krasse Grenze im Sinne von, wir ziehen hier Linien nicht. Das ist natürlich ein Bollwerk wie der Limes oder der Hadrianswall, der so eine der ganz wenigen wirklichen militärischen Grenzen ist. Also der Hadrianswall, der da in Nordengland von den Römern erbaut worden ist, um die Skoten, also die späteren Schotten, abzugrenzen, der ist wirklich ein Militärwall. Die haben einfach keinen Bock mehr auf die, in Anführungszeichen, wilden, barbarischen Schotten gehabt. Und das ist wirklich mal so ein kompletter Abschottungswall. Ansonsten, der Limes sieht zwar aus wie eine Linie und unterstützt unsere Idee einer krassen Grenzlinie. Ansonsten waren es aber vorwiegend wirklich Zonen und Säume. Also man hat einfach einen Grenzstein gesetzt und da war klar, hier in diesem Bereich irgendwann geht was ineinander über. Aber es war eben nicht so, wenn du hinter diesen einen Stein trittst, bist du schon in dem anderen Bereich. Was diese Wälder angeht, das waren oftmals dann nicht extra angelegte Sachen, aber man hat einfach gesagt, hier ist ja die wilde Natur, da muss sowieso jetzt keiner, also wenn ich sozusagen neben so einem wilden Wald noch wohne, dann brauche ich da sowieso jetzt nicht unbedingt reinzugehen, außer ich hole ein paar Hirsche, und wenn mein Nachbar auch da in diesem Wald ein paar Hirsche holt, ist es erstmal alles völlig egal. Unterstützt hat man das dann etwas später mit, dass man in diesen Wäldern halt auch wilde Dornenhecken nochmal extra künstlich gezüchtet hat, um nochmal ein bisschen eine Fortifizierung auch dieser Wälder wiederum als eine Art Bollwerk, unüberwindliche Grenze dann versucht hinzubauen, um gerade Städte zu schützen, also diese sogenannten Landwehren, also die man so im Vorfeld von Städten dann hat, so im Spätmittelalter, da fing es dann so langsam an, eben so sich nochmal zur Fortifizierung, das ist dann die Idee, wo dann auch Dornröschen herauskommt, also mit diesem Rosenwald, Dornenwald, Dornenhecken, der was abschirmt, da ist was Historisches dran, also es gab solche natürlichen Hecken, die was fortifizieren sollten. Aber grundlegend ist diese Idee, ich habe so eine gerade Linie als Grenze, eine Idee, die ab dem 17., 18. Jahrhundert aufkommt und ganz krass erst im 19. Jahrhundert dann irgendwie klar wird, wenn dann so die Politiker in ihren kameralistischen Spielchen dann im Hinterzimmer sitzen und mit dem Zirkel oder dem Lineal dann eben die Grenzen markieren. Also ganz krass kann man das dann im Kolonialismus sehen, die Aufteilung Afrikas. Also wenn man sich anschaut, wie die Länder da wirklich per Lineal über alle ethnischen Räume, Kulturräume hinweg einfach irgendwie abgegrenzt werden. Das ist halt irgendwie eine sehr, sehr willkürliche Geschichte, und sowas gab es in früheren Jahrhunderten noch nicht so.
heute also die Grenzlinie vielleicht, die sich damit auch entwickelt hat und stärker ausgeprägt hat. Wobei man natürlich auch, wenn man jetzt sich das Mittelmeer anguckt, das ja eigentlich zurzeit eher als ein großer Grenzraum, als eine große Pufferzone dient. Tobias Prüfer hier im Gespräch über sein Buch, der Historiker Hans von Trotha, der sagt, die Mauer, die wird irgendwann das Relikt einer Zeit sein, in der es ein Wort gab, von dem die Leute gar nicht mehr wissen, wie man es schreibt. Und dieses Wort war Privatsphäre. Was sagst du denn dazu?
Halte ich für ein bisschen gewagt, weil eine Privatsphäre natürlich nicht nur mit Mauern zusammenhängt. Also es gibt Kulturen, die haben Gemeinschaftszelte oder einfach nur einen Gemeinschaftsraum und haben trotzdem eine Art von Privatsphäre, in dem einfach es Konventionen, also gesellschaftliche Konventionen gibt, dass Leute, wenn sich jemand, was ich, umzieht oder sein Geschäft nachgeht, einfach ja entweder umdrehen oder ihn gar nicht beachten oder sie nicht beachten, und das auch eine Art von Privatsphäre ist. Also ich meine, ich glaube, der Herr von Trotha wird wahrscheinlich einfach so wie ein Privateigentum meinen, was okay ist, aber Mauer und nur Privatsphäre kann man, glaube ich, nicht zusammensetzen. Und irgendeine Art von Mauer, natürlich im ursprünglichen Sinne, wird es wahrscheinlich immer geben. Also ich meine, wir haben einmal alle irgendwie ein Bedürfnis, uns vor Regen und vielleicht auch Sonne und anderen Unbillen der Natur abzuschotten. Also Mauern haben nicht nur was Negatives. Vielleicht ist das so ein okayes Schlusswort. Sie sind auch ja Prothesen der Freiheit, die uns auch ja erstmal schützen vor ja natürlichen Unbillen. Wir müssen uns ja nicht vor anderen Menschen schützen unbedingt.